und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute ist ein bekannter Gast hier. Und ich sage einfach mal, Minasan konnichiwa. War das eigentlich richtig hast du das verstanden, Benedikt? Also der Benedikt Hesse ist hier.
Hallo Felix. Hallo Felix. Ja, konnichiwa.
Konnichiwa.
Das bekomme ich auch noch so gerade hin. Aber zum Glück kann man sich in Japan ja auch auf Englisch verständigen.
Ah, das war der Trick. Also du kannst gar nicht so viel Japanisch, bis überhaupt gar nicht.
Nee, ich verstehe die japanische Mentalität, aber nicht die Sprache.
Interessant. Ich habe mir extra rausgesucht, wie das heißt, hallo alle miteinander.
Ah, also ich fand es sehr gut. Also ne, hat sich original angehört auf jeden Fall.
Das ist schon mal gut. Ja, hallo Benedikt, schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich sehr und damit haben wir schon so ein bisschen eingeleitet, worüber es geht heute. Und zwar Trommeln in Japan. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an und warum ist der Benedikt hier? Aber das wird sich, glaube ich, alles ja, nach und nach aufklären. Ein kleiner Hinweis könnte schon dein Schlagzeugsystem sein oder ja, dein Buch ist auch eigentlich, also System, wie würdest du das selber beschreiben?
Schlagzeugmethode. Methode im Prinzip ist es kein Buch in dem Sinne, sondern ein Notizbuch, eine Alles-auf-einem-Blatt-Methode, wo man seine Übungen draufschreibt und durch verschiedene Bereiche des Schlagzeugs dekliniert.
Und ich sage jetzt, wie man sich total gut merken kann, wie das heißt. Ich sage nämlich immer Tantami und das ist nämlich falsch, ohne N, das ist nämlich einfach Tatami.
Richtig, aber lieber Felix, erstmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich sage auch vielen Dank für den Wein. Benedikt ist nämlich hier auch wieder bei mir daheim. Das ist sehr schön, da freue ich mich, dass das jetzt immer öfters klappt. Das ist echt super und mittlerweile ist da auch die Soundqualität so, dass man es ertragen kann. Und der Benedikt hat einen Wein mitgebracht und da sage ich erstmal zu Wohl und zum Wohle. Gucken wir mal, ob wir das auch schön hier vom Klang her kriegen.
Ja, wunderschön. Fast ohne Flammen.
Ja, also, wie sind wir darauf gekommen, dass du vielleicht mal hier vorbeikommen könntest? Du warst vor kurzem in Japan, weil du auch einen relativ großen Japan-Bezug hast, aus verschiedenen Gründen.
Genau, ich war Ende des Jahres in Japan und aus verschiedenen Gründen. Also einmal habe ich meine Methode vorgestellt, habe da Workshops gegeben zu dem Drummer's Tatami. Dann habe ich Einzelunterricht gegeben, auch zu dem Drummer's Tatami. Das war an einer Schlagzeugschule, wo sich die Schüler für eine besondere Stunde bei mir einbuchen konnten zu Themen, die ich dann auf diesem alles auf einem Blatt quasi aufgeschrieben habe und die Drummer's Tatami-Methode mit denen angewandt habe. Und dann habe ich mit meiner Band da gespielt, wobei ich sagen muss, das waren nur die Stücke meiner Band, denn ich hatte japanische Mitspieler in einem Jazzclub. Was war noch? Dann habe ich noch an einem Schlagzeug-Recital teilgenommen. So fing die ganze Reise an. Da habe ich zwei J-Pop-Songs performt. Weißt du, was J-Pop ist?
Ja, J-Pop kenne ich, aber was?
Recital, das war von der Schule, an der ich dann auch unterrichtet habe. Quasi ein Vorspiel. Und ich war da der Special Guest und habe diese japanischen Pop-Songs gespielt. Kannst du dir was unter J-Pop vorstellen?
Ja, ich kann mir da sehr gut was drunter vorstellen. Es ist also einfach japanische Popmusik, aber ziemlich abgefahren. Etwas besonders. Ich kenne vor allem auch diese koreanischen Pop-Sachen, die glaube ich da. K-Pop, genau, die so ähnlich, aber doch wieder ein bisschen anders sind.
Ja.
Aber jetzt du als J-Pop-Star kann ich mir nicht vorstellen.
Also im Prinzip ist es ja Fusion-Musik, kann man sagen. Es ist so Popmusik. Und
ja, aber eher so aus den 90er Jahren, auch mit Synthesizern und komischen E-Gitarren.
Also es ist sehr, sehr busy Popmusik, sag ich mal, mit vielen Kicks und ganz kuriosen Wendungen. Also ich habe da so blauäugig zugesagt, aber musste dann doch in die Vorbereitung einige Stunden investieren.
Ja, also ich würde das gerne so ein bisschen mit dir durchgehen, weil was ich interessant finde ist, dass es in Japan eine relativ große Jazzszene gibt und wie auch so diese Verbindung da ist. Also ich bin darauf aufmerksam geworden und habe gedacht, das ist ein Thema hier für den Podcast, als ich deine Posts aus Japan gesehen habe, aus Jazzclubs. Und da würde ich ganz gerne drüber mit dir sprechen. Aber vielleicht nochmal zum Anfang, wie ist denn deine Verbindung zu Japan überhaupt entstanden? War das so ein Fable von dir früher schon oder... Wie kam das
zustande? Eigentlich durch mein Studium am Drummers Collective in New York. Und da habe ich sehr gute Freunde gewonnen, zwei Japaner, die, die für mich dann auch diese Tour organisiert haben. Der eine heißt Takushi Okuyama und der hat auch eine eigene Schlagzeugschule. Der andere ist Shigeki Tanimoto und er hat die Connection zu dem Organ Jazz Club, wo ich gespielt habe, und der hat quasi die Band für mich so vorbereitet. Also der hat mit denen meine Stücke geprobt und ich durfte mich dann ins gemachte Nest setzen. Also ja, zwei gute Kumpels, die ich da habe und die da viel für mich vorbereitet haben. Außerdem bin ich ja seit, ich glaube, über 12 Jahre jetzt Canopus Endorser. Und ja, bei denen war ich dann auch zu, in der Firma einen Tag und es ist immer schön, die zu treffen. Viele Freunde in Japan. Und lustigerweise, auch auf dem Workshop habe ich Leute getroffen, die ich früher in New York getroffen habe. Zum Beispiel ist so dieser ein älterer australischer Juraprofessor, der früher in New York gelebt hat und auch auf Konzerten war, wo ich war und teilweise auch am Drummers Collective da Privatunterricht genommen hat. Der taucht dann auf einmal auf meinem Workshop auf. Also die Welt ist sehr, sehr klein, habe ich festgestellt in Tokio.
Sehr interessant. Ich muss wieder Sachen erstmal sortieren.
Ja.
Also Canopus. Du bist Canopus Endorser. Und jetzt würde man denken, Canopus ist wahrscheinlich eine altlateinische Schlagzeugmarke. Dem ist aber gar nicht so. Das ist eine japanische Schlagzeugmarke.
Genau, das ist eine japanische Schlagzeugmarke. Wie lange gibt es die jetzt? Wahrscheinlich 30 Jahre. Die sind bekannt geworden durch einmal ihre Zelkova Snare. Das ist quasi wie eine japanische Taiko-Trommel, aber als Snare, also aus einem Stamm. Ja, durch verschiedene Sachen. Die machen also High-End-Schlagzeuge, die haben verschiedene Serien. So eine Serie ist wie ein altes Gretsch, eine wie ein altes Ludwig, aber immer mit einer eigenen Note, so ein bisschen wie die Japaner das auch mit den Autos gemacht haben. Also Toyota hat ja damals auch von Chrysler die Idee genommen und dann ökonomischer verbessert. Und genau, so hat Canopus das auch mit den Drumsets gemacht und rausgekommen sind sehr, sehr tolle Instrumente. Ich glaube, was auch dadurch bestätigt wird, wer alles Canopus spielt. Ne? Brian Blade, Kenny Washington, um da mal so ein paar Leute aus dem Jazz zu nennen. International sind es viele Jazz-Drummer. In Japan komischerweise sehr, sehr viele Pop- und Rock-Schlagzeuger. Das ist anders.
Ich hätte das jetzt auch eher mit Jazz in Verbindung gebracht. Und es sind also so die Sachen, die ich kenne von Canopus, eher ja, so hochwertige Sachen. Ne? Also jetzt nicht unbedingt Einsteiger-Sets oder so, sondern eher so Custom-Drum-Sets und so welche Sachen.
Genau, also eher hochpreisige Geschichten. Aber die haben jetzt in den letzten Jahren auch Einsteiger-Mittelklasse-Sets rausgebracht. Diese Jaiba Japanese Sword-Serie, also sehr zu empfehlen. Da habe ich auch mal ein Set für eine Musical-Produktion besorgt, ein Rock-Set, so 22, 10, 12, 16, was man super spielen kann, also tolle Rock-Schlagzeuge, ja.
Wie ist da damals der Kontakt entstanden?
Auch über einen Kumpel von mir. Da war ich auf der Hochzeit und dann habe ich den auf der Hochzeit in Tokio und dann habe ich den Präsidenten kennengelernt und dann war Canopus damals, nicht den Präsidenten von Japan, den Präsidenten von Canopus, habe ich auf der Hochzeit von meinem Kumpel kennengelernt.
Ja. Also der war einfach da?
Der war da, genau. Mhm. Und
das ist schon irgendwie komisch. Das ist ja so in etwa so, als würde der Geschäftsführer von Sonor auf deiner Hochzeit sein.
Ja. wenn man so will, ja.
Wenn man so mal drüber nachdenkt. Ja. Da hast du ihn kennengelernt, aber Also noch nicht mit der Absicht, irgendwie da Endorser zu werden.
Also mein Kumpel hatte jedenfalls auch Connection zur Canopus. Es ist jetzt nicht so, als wenn der Präsident jetzt so zufällig da aufgetaucht wäre. Und ich glaube, ich war schon vorher Endorser, irgendwie in dem gleichen Jahr. Ja, wie auch immer. Aber sehr nette Leute. Und was ich erzählen wollte, die waren ja auf einer Messe, die es früher in Deutschland gab. Kennst du das noch? Musikmesse. Gibt's, glaube ich, nicht mehr.
Nee, was ist das?
Musikmesse, das war so ein, ja, so ein Händlertreffen für Musikinstrumente. Und da ist Canopus bestimmt 8 Jahre oder 10 Jahre auch hingekommen. Und habe ich die Kollegen auch immer getroffen und war eine super Zeit.
Also da ist sozusagen diese Connection zu Japan entstanden durch Drummers Focus, Drummers Collective jetzt. Wir hatten gerade über das Drummers Focus gesprochen.
Genau. Sorry. Und Canopus ist auch am Drummers Collective seit der Geburtsstunde der Firma vertreten, weil einige der Lehrer und Mitarbeiter aus Japan auch sehr stark mit Canopus zusammengearbeitet hatten und die hatten auch immer die Sets da und ja. So führte eins zum anderen.
Ich habe so das Gefühl, dass du aber darüber hinaus schon eine besondere Verbindung zur japanischen Kultur oder Denkweise oder Philosophie entwickelt hast, weil ja auch deine Methode, die Tatami-Methode, auch angelehnt ist an japanischen Gedanken gut, zumindest vom Begriff her.
Genau, Tatami, das sind die traditionellen japanischen Bodenbelege, diese Matten, quasi was man auch so kennt, wo man, was in so Dojos liegt, wo man Judo oder Karate drauf trainiert. Und die haben eine bestimmte Anordnung. Und das sind dann immer so verschiedene Matten, gibt je nach Größe der Räume, variiert dann die Stückzahl. Und auf meinem Arbeitsplatz sind das 6 verschiedene Bereiche, also 6 verschiedene Tatami-Matten. Und es ist halt auch so angeordnet wie in einem Dojo oder in einem japanischen Teehaus. Das ist die eine Beziehung. Die andere Beziehung ist, dass diese 6 Elemente auch von den Buchstaben her zu Tatami passen, weil jeder Anfangsbuchstabe eines Elements ist auch ein Buchstabe von Tatami. Also T ist für Timekeeping, A ist für Agility, M ist für Mindset und so weiter.
Genau, da kann man auch nochmal genauer, wenn man da jetzt irgendwie nochmal mehr zu wissen will, zum einen die Folge auch hören, die wir dazu gemacht haben, wo du dein System vorstellst, oder natürlich auch auf deine Seite gehen. Beides, sowohl die Folge als auch die Seite von Benedikt, sind in den Shownotes verlinkt. Was findest du denn so besonders an der Kultur oder an dem System in Japan? Oder wo siehst du die Unterschiede und Parallelen zu Deutschland oder hier Mitteleuropa? Heute also, bin ich nicht mitgerechnet, dass so kompliziert ist.
Also
jetzt
forderst du mich aber heraus. In Bezug auf Konzerte oder in Bezug auf Schlagzeug, beides.
Genau, auf Musik, Kultur. Also weil, ich sag's nochmal anders, du vorhin gesagt hast, auch im Vorgespräch, dass du da so eine Nähe spürst zu dem ganzen Japanischen. Du kannst nicht Japanisch sprechen, aber du kannst das fühlen oder denken.
Genau, aber das kommt wahrscheinlich durch meine Kumpels, ne? Das ist einfach so, weil ich habe in New York viel Zeit mit denen verbracht und wenn ich in Japan mit denen unterwegs bin, dann ist das quasi so, als wenn man in New York oder in Deutschland unterwegs wäre. Wenn die nicht dabei sind, stoße ich auch schnell an meine Grenzen, ist mir aufgefallen, so mit Bestellen und so weiter. Mhm. Ne? Dann ist der Kaffee mal kalt und süß anstatt heiß und bitter. Ist passiert. Aber mal zurück zur Musik. So generell finde ich, dass die Japaner ein sehr wertschätzendes und dankbares Publikum sind. Wenn ich jetzt an meinen Jazz-Gig denke, war das jedenfalls so, also erzähle ich mal ganz kurz was zu. Ich habe im Vorhinein habe ich geguckt, wo könnte ich in Japan Jazz spielen, ne? Und mit Musikern von dort. So. Und Mein eigenes Trio besteht ja aus Hammond-Orgel und Trompete oder manchmal Hammond-Orgel und Gitarre. Und dann bin ich ziemlich schnell auf den Hammond-Orgel Jazz Club in Tokio gekommen. Und das ist ein Club, wie der Name schon sagt, Orgel Jazz Club. Die haben eine richtige Original-Hammond-Orgel im Top-Zustand da und da dreht sich quasi alles um den Hammond-Sound. Und dann habe ich meinen Kumpel mal angeschrieben und hier, kennst du das? Und jetzt ergab sich, dass der ein paar Häuser weiter wohnte und die Jungs tatsächlich kannte. Und dann hat er das ziemlich schnell für mich eingefädelt und die Stücke mit denen geprobt, die waren total happy und dankbar. Ja, also es war einfach tierisch, dann da anzukommen und ich habe im Prinzip nur eine Anspielprobe mit denen gemacht und es hat alles so funktioniert, die klangen super, konnten das Material super spielen und das Publikum war begeistert. Und also ich glaube, für Jazz ist schon in Japan eine hohe Wertschätzung. Was auch auffällig ist, so in jedem Supermarkt und in jedem Store läuft quasi Jazz im Hintergrund, der aber vielleicht nicht so wahrgenommen wird, aber jedenfalls ist es Jazz. Also du gehst manchmal in einen Kiosk und dann ist da irgendwie Coltrane Love Supreme am Start. Also das ist schon interessant. Das kommt wahrscheinlich auch durch den amerikanischen Einfluss, dass da Musik, gut gemachte Live-Musik und Jazz sehr gegenwärtig ist. Und ja, was den Unterricht betrifft,
bleiben wir vielleicht erstmal kurz bei dem, bei der Musik. Das ist ja in Japan, wie du schon sagst, glaube ich, sehr stark auch vom Westen geprägt. Allerdings ist diese Prägung oder dieser Einfluss, der da ist, relativ alt. Also kommt, glaube ich, aus den 50er, 60er Jahren, wenn ich das so richtig einordne. Anders als in anderen asiatischen Ländern, beispielsweise in China, wo ich mal getourt bin. Mhm. Da war das so, als wir da getourt sind, da war das gerade der große heiße Scheiß, dass eine europäische Band war. Das war so, ich habe das immer so verglichen mit den amerikanischen Bands, die in den 70er, 80er Jahren in Deutschland waren, wo jeder hingegangen ist, einfach nur, weil das eine amerikanische Band war. Und man dachte, boah, da sieht man irgendwie, hat man so ein Fenster zur Welt. War es da in China so, als wir da waren? Wir waren völlig unbekannt, uns kannte keiner, aber wir waren eine deutsche Band und alle wollten eine deutsche Band sehen. Sodass wir teilweise im Stadion halb gefüllt gespielt haben, obwohl uns keiner kannte. Das war völlig absurd teilweise. Aber das war einfach nur deswegen, weil das war irgendwie was Neues. Das Land hat sich geöffnet, also ganz viele Faktoren, die da so eine Rolle gespielt haben. In Japan ist das ja anders, weil da diese Verquickung mit dem Westen eine größere oder längere Tradition hat. Und da gibt es eine richtig eigene Jazz-Szene für sich, oder?
Auf jeden Fall. Also erstmal ist ja Japan, genau wie Deutschland, in gewisser Art und Weise amerikanisiert. Ne? Das ging ja in der Nachkriegszeit quasi los, dass die USA da schon ihre, die haben ja den Krieg quasi gewonnen und dann Japan auch natürlich wirtschaftlich, aber dann auch kulturell beeinflusst. Ne? Also das ist, im Verhältnis zu China gibt es das natürlich schon länger da, die westliche Musik und die Pop- und die Jazzmusik.
Okay, Drumcandy kennt ihr mittlerweile, das sind die, die beispielsweise die Bassdrum-Fälle bedrucken. Und ihr kennt sie so gut, dass mittlerweile sogar Fragen an mich herangetragen werden, ob man bestimmte Sachen umsetzen kann. Und folgende Idee fand ich ziemlich gut und darum gebe ich jetzt mal diese Frage an den Kai von Drumcandy weiter. Ich bin gespannt, Kai, ob du deine eigene Werbung hier auch hörst, aber ich bin mir ganz sicher, dass dem so ist. Insofern kommt wahrscheinlich nächste Woche die Antwort. Die Idee ist die folgende. Man nimmt ein schwarzes Bassdrum-Fell und das Logo soll durchsichtig sein, also transparent sein. Also nicht bedruckt, sondern quasi weggelassen. So, dass man dann nachher die Bassdrum von innen beleuchten kann und das Logo in der Farbe der Beleuchtung erstrahlt. Finde ich eine ziemlich geniale Idee. Und ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt, ob das auch funktioniert. Wer derzeit etwas bestellen will bei Drumcandy, der sollte das auf jeden Fall tun, denn ihr findet natürlich neben dem Link zu Drumcandy, www.drumcandy.de, in den Shownotes auch einen Rabattcode. Und zwar den Rabattcode TrommelTalkCandy. Und mit dem spart ihr bei einer Bestellung ab 50 Euro 10 Euro. Das ist eine ganze Menge. Ja, also in dem Sinne, ich bin gespannt und wünsche euch jetzt viel Spaß weiter beim Trommeltalk. Also das heißt, es gibt eine richtige Jazzszene auch in Japan. Ist die vergleichbar mit der in Deutschland? Oder
Es gibt überhaupt
die Jazzszene in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Aber doch, die gibt es auf jeden Fall.
Ja, es gibt eine gute Jazzszene in Deutschland und auch eine sehr gute Jazzszene in Japan, die auch in den letzten Jahren die in den letzten Jahren weit fortgeschritten ist. Also ich hatte ein interessantes Erlebnis. Ich bin dann an einem freien Abend so durch die Straßen von Tokio gegangen und habe dann in der Seitenstraße Jazz aus einer Kneipe gehört. Und das sah irgendwie alles so sehr neu aus, fast so wie eine Modeboutique mit LED-Beleuchtung vorne und so. Dann bin ich einfach mal reingegangen und dann stand ich mitten in einer Jazz-Session. Da waren da so 40 Leute. Ein Quintett hat er da gespielt. Dann habe ich mich an die Bar gesetzt, Getränk geholt und dann kam sofort derjenige, der die Session managte, zu mir und fragte mich so, ja, spielst du was? Ich sage, ja, Schlagzeug. Ne? Und dann wurde ich sofort hinter Schlagzeug gesetzt, habe mit denen zwei Stücke gespielt. Dann war die Session leider auch vorbei, weil 10 Uhr war. Dann haben wir aber noch bis 12, 1 Uhr da gehangen und der Superspieler, die hatten alle in Berkeley studiert. Junge Typen, konnten super spielen, waren super nett, super Englisch gesprochen und toller Abend. So, ne? Es gibt ja auch einige Deutsche, die jetzt so nach Japan gezogen sind. Kennst du den Dennis Frese zum Beispiel?
Nee.
Der hat in Düsseldorf gewohnt, der hat auch in Berkeley studiert gehabt. Ja, der Jazz ist da allgegenwärtig und wird auf jeden Fall wertgeschätzt.
Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Und zwar die erste Frage, also ganz persönlich, was ist das für ein Gefühl, wenn du da in so einem völlig weit entfernten Land bist und auf einmal die Leute deine Musik spielen?
Ja, also das ist, muss ich einfach sagen, genial, genauso wie bei der Jazz-Session. So, ne? Also da merkst du wirklich, dass Musik eine Sprache ist, die jeder versteht und die keine Ländergrenzen kennt. So,
ja, aber das ist ja das auch noch zusätzlich, also jetzt nicht nur einfach, also man jammt ja nicht zusammen, das ist ja schon crazy genug, dass dann auf einmal bist du, wie viel 1000 Kilometer ist das entfernt? Ich weiß es gerade gar nicht, aber es ist ja echt, auf der anderen Seite der Welt und du kannst mit den Stücken, mit denen du hier kommunizieren kannst, auch da kommunizieren, aber da ist es ja nochmal darüber hinaus, es sind ja deine Stücke gewesen, die sie vorbereitet haben.
Ja, weißt du wie, es ist eigentlich so, als wenn du einen großen Campingbus hast und da deine eigenen Klamotten drin hast und in ein anderes Land fährst. Du fühlst dich quasi wie zu Hause. Mhm. Also so hat sich das angefühlt, dass ich einfach da so rein bequem zurückgelegt, super Schlagzeug, es klang alles gut und dann haben die auch noch die Stücke genagelt von meinen CDs und ja, toll. Also es gibt wenige Momente eines Musikers, wo man dann doch sagt, richtige Berufswahl.
Ja, das glaube ich absolut. Genau, und dann habe ich noch eine zweite Frage. Gibt es denn Unterschiede? Muss ich erstmal anders anfangen? Du hast nur deine eigenen Stücke gespielt oder hast du auch Jam-Sessions gemacht in Japan?
Ja, genau, also ich habe mein Programm mit einer Band gespielt und dann, wie ich gerade erzählt habe, bin ich durch Zufall auch mal in eine Jam-Session reingeraten, wo ich diese jungen Musiker vom Berklee College getroffen habe. Und das war auch super, ne? Also bist quasi so viele Kilometer von zu Hause entfernt in einem fremden Land und durch die Musik sprichst du dann sofort eine Sprache und ja.
Und das ist dann auch universal, also du würdest jetzt nicht sagen, da war jetzt irgendwie ein Unterschied zu der Art und Weise, wie man hier Musik machen würde. Weil, also die Frage rührt daher, ich habe überhaupt keine Ahnung von japanischer Musik oder von japanischem Jazz oder Pop. Und das, wenn ich mal was sehe, einen japanischen Schlagzeug oder so, dann habe ich immer so das Gefühl, das ist ähnlich wie dieses Vorurteil, was man hat gegenüber Leuten aus Japan, die in der Klassik spielen, dass das so super ausgebildete Leute sind, die unglaublich virtuos sind, aber vielleicht auch so ein bisschen ohne diese Emotionen spielen vielleicht. Mhm. Wie hast du das erlebt?
Ja, genau, das sind ja, ich sag mal, die Vorurteile, die ein gewisser Sprechweise dann vielleicht auch manchmal stimmen. So gerade wenn ich jetzt an den Schlagzeugunterricht denke. Ne? Also Japaner sind vielleicht teilweise etwas zurückhaltend und möchten nicht gerne einen Fehler machen und spielen dann ein bisschen auf Sicherheit. So, aber auf dieser Session habe ich keinen Unterschied zu Leuten jetzt von hier, wenn ich jetzt hier in Köln auf eine Session gehe oder so, wahrnehmen können. Also die sind auch gerade frisch aus Berkeley gekommen und die wissen mittlerweile auch, wie man, ich sag mal, rotzig spielt. Ne?
Ja. Okay. Ja, super interessant. Ja. Und du hast es gerade angesprochen und auch schon ein paar Mal angedeutet, der Unterricht, du hast auch Unterricht gegeben.
Genau, ich habe an einem Tag habe ich 15 Schüler hintereinander weg gehabt.
15 und, Schüler.
Und danach habe ich mir auch so gedacht.
Jeweils also, 5 Minuten oder?
Nee, jeweils eine halbe Stunde.
Trotzdem 7,5 Stunden.
Ja, also meine Kollegen unterrichten da manchmal 10 Stunden jede Woche am Stück und so. Ne? Also ist da, das ist halt auch die japanische Arbeitsmentalität. Geht da ein bisschen mehr zur Sache, auch ohne Sonntag und Wochenende und viel weniger Urlaub im Jahr. Das ist interessant. Und für, also so 10 Schüler am Stück zu unterrichten, ist für mich zum Beispiel interessanter, als mir jetzt irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzugucken. Also ich glaube, ich lerne da viel mehr über das Land und die Mentalität. Und das war super. Also die Schüler konnten vorher Themen auswählen. Also ich hatte so ein bisschen was vorgegeben, zum Beispiel Basic Afro-Cuban Grooves oder orientalische Grooves und was hatte ich noch? Auch so Hand-Fuß-Kombinationen, Right-Hand-Lead. So ein paar spezielle Themen und die durften das dann vorher aussuchen. Ich hatte das ein bisschen auf meinem Tatami-Sheet für die schon vorbereitet und je nach Leistungsstand, was sie für ein Niveau hatten, haben wir das dann weiter ausgefüllt, das Tatami-Sheet im Unterricht. Ja, und mein Kumpel, dem die Schlagzeugschule gehört, der war bei 40% der Schüler war ja dabei, weil die sich ein bisschen unsicher mit dem Englischen fühlten und den Rest haben wir so gemacht.
Und was hast du dann, weil du gerade gesagt hast, das ist für dich spannender als Sehenswürdigkeiten zu sehen, was war dann das, was du da über die Mentalität lernen konntest?
Schwierig jetzt so einfach in Worte zu fassen. Also vielleicht ist der Unterschied zu den Schülern, die man hier an der Musikschule hat, auch gar nicht so groß. Also auf jeden Fall haben sie sehr viel Respekt, und auch dieses Wertschätzende. Ne? Die finden das dann natürlich auch besonders, wenn einer aus Deutschland kommt. Und die fanden das natürlich auch interessant mit dem Tatami, ne? Weil sich jemand, ja, was ist denn das Dramas Tatami? Wir haben hier ein Tatami auf dem Fußboden im Wohnzimmer, aber fanden die dann für sich auch eine interessante Geschichte und wollten da viel zu erfahren. Also einfach, es kam viel zurück. So, ne? Also man hat nicht gegen eine Wand gesprochen, sondern wurden viele Fragen gestellt und man konnte gut mit allen arbeiten, muss ich sagen.
Ja, interessant. Hast du denn weitere Sachen geplant in die Richtung?
Ja, also für 23 habe ich das auch geplant, wieder gegen Ende des Jahres. Und ich bin gerade auch dabei, das E-Book zu meiner Schlagzeugmethode auf Japanisch zu übersetzen, wobei ich jetzt nicht die japanische Übersetzung mache, sondern ein Kollege von mir. Genau, das soll halt auf Englisch, Deutsch und Japanisch erscheinen.
Genau, weil wenn jemand international ist, dann ist das der Benedikt. Auf seiner Homepage ist auf Deutsch, auf Englisch natürlich, okay, das machen viele Kollegen, aber auch auf Japanisch. Genau aus dem Grund wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, um die Japaner ein bisschen abzuholen, weil also Englisch ist für manche dann noch schwierig. Obwohl ich glaube, dass sich einige auch einfach nicht so trauen zu sprechen und es dann vielleicht doch verstehen. Aber ja, es ist ganz gut, wenn man es auch auf Japanisch anbietet.
Ja, okay. So, dann noch die letzte Frage. Wann ziehst du nach Japan?
Das kann ich jetzt so nicht. Das müsste ich erstmal im familiären Kreis besprechen.
Ja, also hier Shoutouts an die Familie. Ihr wisst ab diesem Podcast Bescheid. Also wann geht's nach Japan? 2025 spätestens, oder?
Ja, also, wie gesagt, die anderen Familienmitglieder müssen da erstmal von überzeugt sein. Ich würde ja nicht alleine dahin ziehen. Aber ich könnte es mir tatsächlich unter Umständen vorstellen. Ja.
Ja.
Warum nicht?
Also wenn du in Japan bist, dann machen wir auf jeden Fall auch online ein Interview.
Ja.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, also wer mehr über den Benedikt erfahren will, über seine ja umtriebigen Sachen, also weil es geht nicht nur in Richtung ferner Osten, sondern es ging auch schon mal in Richtung New Orleans, der kann das machen, indem er entweder den Podcast hört oder es gibt auch ganz besonders mit dir eine YouTube-Folge, die ich mit dir gemacht habe, ein Interview, das verlinke ich auch unten in den Shownotes. Da kann man einfach mal reingucken, wenn man jetzt gedacht hat, das ist interessant. Und ich fand es einfach total spannend, mal zu hören, was es einfach für unterschiedliche Sachen da draußen in dieser Welt gibt, an die man nicht sofort denkt. Also wie beispielsweise Jazz in Japan. Das habe ich so nicht gewusst, dass das da auch ein Thema ist. Und ja, das fand ich total spannend.
Ja, ja, vielen Dank für das Interview, Felix. Und ja, wie sagt man? Konnichiwa.
Warte.
Ja, ich du hast die Lösung, ne?
Matai, Masho.
Ah, so. Aso.
Gibt's ah, nämlich, so, ne?
Das gibt es in Deutsch und Japan. Ist das Gleiche tatsächlich.
Ach so?
Ja, ach so, es ist so. Ja, haben wir irgendwann festgestellt, in einem hellen Moment, in einem Aufzug, als ich neben ein paar Japanern stand und so, ach so, ach so, ach so, ach so. Ja, es ist genau das Gleiche. Interessant.
Ja. Tja, sehr schön. In dem Sinne, Benedikt. Ich freue mich, wenn du demnächst mal wieder hier bist. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, wir haben eigentlich schon wieder Themen für weitere Folgen. Genau, wir schauen mal einfach, was da kommt.
Alles klar. Ja, bis zum nächsten Mal und danke an die Zuhörer fürs Zuhören und danke dir, lieber Felix, für die Einladung.
Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für den Wein und ja, an euch alle. Ihr findet alle Informationen in den Shownotes, auch wenn ihr auf meiner Seite mal nachgucken wollt. Und ja, vielen Dank, dass ihr zuhört. Da kann ich nur beipflichten. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.